Deutschlandfunk. Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Oper und Opfer. Das liegt nah beieinander, nur einen Buchstaben voneinander entfernt. Und da lag es wohl auch nahe, dass die Festspielchefin auch gleich die Heldin gibt. Mezzosopranistin Cecilia Bartoli hat bei den Salzburger Pfingstfestspielen das Generalthema Opfer ausgerufen. Sie singt die Norma in Bellinis gleichnamiger Oper selber. Als Partisanin passt ja gut zu Salzburg. Belcanto im Dienste der künstlerischen Rebellion. Mehr über das Energiebündel Bartoli gleich zu Beginn dieser Ausgabe. Auf den zweiten Blick entpuppt sich meist mehr als nur vermutet. Bei den Filmfestspielen in Cannes besuchte mein Kollege sehenswerte Filme in den Nebenreihen. Usi e abusi, Machiavelli e il nostro Tempo, Machiavellis Schrift Il Principe, der Fürst. Sie ist gebraucht und auch viel missbraucht worden. Machiavelli und seine Zeit. Eine kulturhistorische Schau in Rom klärt über den florentinischen Denker auf. Auch darüber berichten wir. Das Frühjahrstreffen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung fand in Estland statt. Von deren Präsidenten hören wir, wie er nach Tartu fand und was er da fand. Und schließlich ist uns noch die Buchmesse im griechischen Thessaloniki einen Blick auf die Literatur- und Verlagslandschaft des krisengeschüttelten Landes wert. Jon Florian Fuchs resümiert jetzt gleich die Salzburger Pfingstfestspiele in unserem ersten Beitrag bei Kultur heute mit ihrem Thema des Opfers und kommt auch auf Stravinsky, Haydn und Brahms zu sprechen. Aber seine ganze Aufmerksamkeit gilt dann doch zu Beginn der vergeistigten Belcanto der Festivalchefin Cecilia Bartoli, die auch die Norma in Bellinis gleichnamiger Oper gesungen hat. Gallien ist von den Römern besetzt und die Gallier erhoffen sich von ihrer Oberpriesterin Norma Zuspruch. Das wird natürlich nichts. Keine keusche Göttin, sondern eine verletzliche Frau wollte sie interpretieren. Das sagte die Künstlerin im Interview mit der Tageszeitung Welt. Wie sowas dann in der Oper endet, kennt man mit Selbstopfer.
Mehrfach würde man gern Bu rufen an diesem Abend. Natürlich nicht, um Cecilia Bartoli oder ihren Kollegen Missfallen zu bekunden, sondern um seinem Ärger bezüglich gewisser Personen im Publikum Luft zu machen. Bei der Premiere von Vincenzo Bellinis Norma war die Mischung aus exaltierter Husterei, herunterfallenden Handys, Programmheften und Handtaschen sowie hysterischem Bravo-Gekreisch nach besonders ergreifenden Stellen nahezu unerträglich. Außerdem ist das Getrampel und Gejohle bereits nach dem ersten Akt schlicht unangemessen, denn Cecilia Bartoli braucht bei ihrem szenischen Norma-Debüt eine ganze Weile, bis sie sich vokal warm gelaufen hat. Vor allem die Parade-Arie Casta Diva enttäuscht und lässt ziemlich kalt. Mit manierierten Tremoli betet Bartoli die Mondgöttin an. War das nur Premiere-Nervosität oder gar ein musikalisches Missverständnis? Bartolis kalte Künstlichkeit hält sich noch eine ganze Weile. Das restliche Ensemble macht seine Sache dagegen von Anfang an vorzüglich. Wunderbar etwa der leichte Sopran Rebecca Olveras als Normas Widersacherin Adal Gisa. John Osborne überzeugt als sehr präsenter Polione. Giovanni Antonini steht am Pult des Zürcher Originalklangorchesters La Scintilla und dirigiert eine neue quellenkritische Notenausgabe. Man hört schnarrendes, ruppiges Blech, viel Kantiges und Eckiges, als Kontrast jedoch regelrecht arkadische Klanglandschaften, die die Sänger schön umschmeicheln. Aufgewertet werden die jetzt konsequenter durchgeformten Rezitative. Hervorragend der Schweizerische Rundfunkchor aus Lugano, besonders das kriegslüsterne Guerra Guerra des zweiten Akts ging unter die Haut, auch weil sich in dieser Fassung an die wuchtigen Bögen ein sanfter, hoffnungsvoller Friedensgesang anschließt. Nach der Pause konnte endlich auch Bartoli vollauf überzeugen. Irgendwie passte ihr Koloraturenfeuerwerk nun besser. Mehr und mehr entstand eine überragende Rollenstudie, die tatsächlich etwas ganz Eigenes jenseits der Colors bietet. Vergeistigter Belcanto mit unzähligen Schattierungen. In der zweiten Hälfte des Abends überzeugte auch die Regie von Moshe Leiser und Patrice Courier. Sie verlegten das Geschehen um die zwischen Liebe, eifersüchtigem Hass und Verrat schwankende Priesterin von der Römerzeit in die Résistance. Ein etwas gammeliges Schulgebäude ist der Spielort. Am Ende lässt sich Norma dort verbrennen. Auch im weiteren Festivalprogramm spielten freiwillige und unfreiwillige Opfer eine große Rolle. So konnte man etwa Andrei Tarkowskis letzten Film Ofret sehen. Es gab Haydns Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze oder das deutsche Requiem von Brahms. Sensationell war eine Aufführung des kaum bekannten Oratoriums Isacco Figura del Redentore von Niccolò Jommelli mit dem Ensemble I Barocchisti unter Diego Fasolis. Das St. Petersburger Mariinsky Ballett zeigte drei Klassiker, darunter 100 Jahre nach der Uraufführung Le Sacre du Printemps in Nijinskys legendärer Choreografie. Immer noch beeindrucken nicht nur die exzessive Formensprache, sondern auch die farbenfrohen Bühnenbilder und Kulissen von Nicolas Röhrig sowie Igor Strawinskys Neulandmusik aus Synkopengewittern, extremen Zerrklängen und bösen Dissonanzen. Das Tanzensemble machte seinem guten Ruf alle Ehre, während Valery Gergiev am Pult des Orchesters eine sehr eigene Dirigierchoreografie bot, die nicht allen Musikern vermitteln konnte, was genau wann zu tun war. Der Beginn des Sacre zum Beispiel wurde zu einem längeren Suchen und sich nur mühsam finden.
Über Norma, aber nicht nur, bei den Salzburger Pfingstfestspielen war das Jan Florian Fuchs. Glitzer, Glamour, die haben in der amerikanischen Gegenwartskultur ja einen ganz anderen Stellenwert als, sagen wir, in Kontinentaleuropa. Wer je eine Rundfahrt durch die vornehmen Vororte von Los Angeles gemacht hat, der schüttelt meist mit dem Kopf, wenn der Busfahrer unentwegt und unaufhörlich davon spricht, welcher Hollywood-Star oder welches Pop-Sternchen gerade diese oder jene atemberaubende Villa bewohnt oder bewohnt hat. Ganz zu schweigen, was das gekostet hat. Filmstars und ihre Hütten sind die Künstler und Kirchen der Konsumkultur, hätte jetzt vielleicht ein kritischer Geist gesagt. Neben dem offiziellen Wettbewerbsprogramm bei den Festspielen in Cannes, da gibt's nämlich auch die Reihe En Regard, in der es beispielsweise um diese schönen, reichen, aber auch letztlich armen Menschen geht. Christoph Schmitz sah einiges davon.
Der Eröffnungsfilm des diesjährigen Festivals hatte den Ton vorgegeben, The Great Gatsby von Baz Luhrmann. Die Welt der Superreichen einerseits, die Welt der Superarmen andererseits. Der große Partyrausch voller Glitzer, Glamour und Gier hier und der tägliche Überlebenskampf voller Tristesse, Angst und Elend dort. Dieser Auftaktakkord klingt programmatisch hinein bis in die Sektion En Certain Regard, das offizielle Programm jenseits des Wettbewerbs. Die Verlustrechnungen werden hier aufgemacht. Das Verzeichnis der Flurschäden der Globalisierung, der digitalen Parallelwelten mit ihrem Starkult und allem dazugehörigen Markenfetischismus. Die amerikanische Regisseurin Sofia Coppola, die in ihren Filmen bekanntlich die Schönen und Reichen in Geschichte und Gegenwart unter die Lupe nimmt, sie beobachtet in ihrer neuen Arbeit The Bling Ring eine Gruppe Jugendlicher aus wohlhabenden Familien in Los Angeles. Die jungen Leute zieht es magisch und manisch in die Häuser ihrer Hollywood-Stars.
Kirsten Dunst, I just think we wanted to be a part of like the lifestyle that everybody kind of wants.
Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire.
Paris Hilton's hosting a party in Vegas tonight.
Die Jugendlichen berauschen und bereichern sich an den Luxusvillen der Kino- und Boulevard-Ikonen. Die Dummheit der Diebe stellt Coppola 1:1 aus, weswegen ihr Film selbst manchmal etwas schlicht wirkt. Die französische Regisseurin Rebecca Slotowski dagegen hat die wirklichen Verlierer im Blick. Ihr Film Grand Central spielt im sonnigen Süden Frankreichs, im und um das Atomkraftwerk in der Nähe Avignons. Bei den schmutzigen und gefährlichen Arbeiten kommen die sozialen Loser zum Einsatz. Die, die sonst keinen Job mehr finden, weil sie Einwanderer sind oder noch nie was auf die Reihe bekommen haben. Kurz geschult reinigen ihre Trupps die riskanten Kraftwerkbereiche, damit das System funktioniert und das Land seinen billigen Strom bekommt.
Et là, on entre en zone contrôlée. Tirez pas cette gueule, ça va aller.
Tu te dépêches, là, on va pas y passer la journée, là.
Oh, tu fermes ta gueule, toi.
Slotowski macht aber kein Problemkino. Ihr Film ist frei von der Attitüde, schaut mal her, wie es hier zugeht. Das liegt zum einen an ihren überragenden Darstellern, an Léa Seydoux, die von Slotowski fürs französische und das internationale Kino entdeckt wurde. Und es liegt an dem französischen Schauspieler Taha Rahim. In der Mimik des jungen Talents spielen Sehnsucht, Verletzlichkeit und Gewaltbereitschaft einer in Bedrängnis geratenen Gesellschaft. Dass Rebecca Slotowskis Grand Central kein Heulsusenfilm ist, liegt auch an ihren Bildern. Der Realismus ist ungeschönt und hart. Zugleich schwingt eine Poesie des Lichts mit. Das Licht- und Schattenspiel an den bewaldeten Ufern des Rhone-Tales verleiht den Menschen an diesem radioaktiven Ort Schönheit und Würde. Als wollte Slotowski sie von der Soziologie befreien. In einem anderen Film kommen die Oberschichtswelt einer Coppola und die Unterschichtswelt einer Slotowski zusammen. In Benz von der Chinesin Flora Lau. Die Frauen, sie sind in der Reihe En certain regard auch im Regiefach stark vertreten, anders als im Wettbewerb, wo nur eine Frau, eine Italienerin, mit von der Partie ist. Flora Lau zeigt in Benz einige Tage im Leben einer einflussreichen Dame in Hongkong und ihres Chauffeurs. Beide stecken sie in persönlichen Krisen. Sie lebt in einer Villa hoch im Grünen der Berge mit Blick auf die Stadt. Die Kinder studieren im Ausland, eine Dienerin nimmt ihr jeden Handgriff ab. Doch plötzlich ist ihr Konto gesperrt. Ihr Mann kommt nicht wieder, hat sich davon gemacht. Mühsam nur kann die Frau die Luxusfassade gegenüber ihren Freundinnen aufrechterhalten. Der Chauffeur hat ganz andere Sorgen. Seine Frau, mit der er jenseits der Hongkong-Grenze lebt, sie ist schwanger mit einem zweiten Kind, verboten in der chinesischen Ein-Kind-Politik. Damit es eine gesellschaftliche Chance hat, muss das Kind in Hongkong zur Welt kommen. Zu teuer für den bescheiden lebenden Chauffeur, was immer er auch unternimmt. Es dauert lange, bis die Frau und der Chauffeur miteinander reden können. Irgendwann klappt es. Von Dauer wird das Gespräch kaum sein. Eine unaufdringlich inszenierte Geschichte, wie so viele in diesen Cannes-Tagen. Ohne großen avantgardistischen Eifer, aber genau, subtil, kühl und mit lyrischem Unterton.
Das sagt Christoph Schmitz, der von den Filmfestspielen in Cannes berichtet. Oft als eine Art Verteidigung, Apologie für Machtmissbrauch missverstanden, ist die Schrift des florentinischen Denkers und Politikers Niccolò Machiavelli, Il Principe, der Fürst. Auch ein Zeugnis für den Einigungswillen ist es, die Hoffnung auf die national einigende Wirkung eines Fürsten. Machiavelli beschreibt die Arten der Herrschaft, den nicht erblichen Fürsten, die staatliche Einigung, aber auch die Notstände in einem Staat und eine Apologie der Amoral. Ein widersprüchliches Werk des neuen, modernen Menschen der Renaissance. Steinbruch natürlich auch für zugespitzten Missbrauch durch Extremisten. Ein Schelm, wer da an das Italien von heute denken mag. Thomas Micke sah und hörte in Rom dazu eine kulturhistorische Schau.
Deutsche Popmusik mit Texten aus dem vor genau 500 Jahren erschienenen Buch Der Fürst.
Ohne dass sich seine Naturanlage oder irgendeine seiner Eigenschaften geändert hätte.
Klangboxen mit Texten aus seinem berühmt-berüchtigten Traktat, auch in deutscher Sprache. Und auf großen Bildschirmen Videospiele, bei denen die Spieler Entscheidungen ganz im Stil eines skrupellosen Fürsten treffen müssen, der sich weder an religiösen noch an ethischen Prinzipien ausrichtet. Die Ausstellung zu Niccolò Machiavelli überrascht. Da bekommt man nicht nur Gemälde aus der Zeit der Renaissance, viele Porträts und kostbarste Handschriften aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert zu sehen, sondern auch moderne Brettspiele, bei denen es um Landgewinne in Italien geht und man sich wie ein Fürst zur Zeit Machiavellis fühlen kann. Briefmarken mit dem Konterfei des Florentiners, den sogar die schwarzafrikanische Republik Angola mit einer Marke ehrte, Geldscheine und Manschettenknöpfe mit seinem Porträt und anderer Machiavelli Memorial Schnickschnack. Sogar der Fleischbrühenhersteller Liebig warb 1920 mit dem berühmten Renaissance-Autor. Die Ausstellungsmacher haben sich in Sachen Machiavelli einiges einfallen lassen. Der Historiker und Ausstellungskurator Marco Pizzo.
Perché abbiamo voluto mettere in luce.
Uns geht es darum, nicht nur seine Person, sondern vor allem sein Werk auf seine Wirkung hin vorzustellen. Wir versuchen zu erklären, wie aus dem laizistischen und fast schon modernen staatstheoretischen Denken von Machiavelli ein ideengeschichtlicher Prototyp des Negativen wurde. Von seinen originalen Handschriften, nicht nur seines berühmten Werks Der Fürst, bis zu Verballhornungen, wie zum Beispiel den ebenfalls ausgestellten Handbüchern Machiavelli für Manager oder Der Fürst, wie man Karriere ohne Skrupel macht, reicht das Bild, das von Machiavelli und seinen Folgen gezeichnet wird, Marco Pizzo.
Si vede proprio come la tradizione.
Die Ausstellung verdeutlicht vor allem, wie gerade ab dem 19. Jahrhundert die Rezeption Machiavellis politisch instrumentalisiert wurde. Diejenigen Politiker, die das moderne Vereinte Italien schufen, sahen sich als Vollstrecker Machiavellis, der ja hoffte, dass Italien unter einem starken Fürsten eine Nation wird. Doch diese positive Rezeption führte im 20. Jahrhundert dazu, dass sein Denken auf nur einige wenige Maximen reduziert wurde, die mit ihm selbst nicht mehr viel zu tun haben. Mit dem Duce Mussolini wird die Machiavelli-Rezeption in Italien und dann auch unter Hitler im Dritten Reich auf das Motto »Nur der Stärkste, der Raffinierteste und Skrupelloseste setzt sich durch« reduziert. Leider auch heute noch in Schulbüchern und in Filmen, beklagt der Historiker Marco Pizzo. Wir wollen hier die Figur des schwarzen Prinzen voller Intrigen beiseite schieben, um wieder den Blick auf das historisch und philosophisch hochinteressante und auch heute noch lesenswerte Werk dieses Staatstheoretikers zu lenken und auch darauf, dass unsere Renaissance nicht nur Mord und Totschlag und Intrige war. Uns geht es also um eine objektivere Lesart der Renaissance.
Anche del nostro Rinascimento.
Aus der Renaissance stammen auch einige kuriose Ausstellungsstücke, darunter eine Kirchenreliquie, die das Torturhalsband des christlichen Taliban Savonarola enthält, der 1498 in Machiavellis Florenz verbrannt wurde. Oder, und sie werden zum ersten Mal öffentlich gezeigt, zwei hölzerne Kisten, Kindersarg groß, aus dem 16. Jahrhundert. Sie stammen aus dem Vatikanischen Geheimarchiv. In ihnen wurden die vom Heiligen Offizium verbotenen Bücher aufbewahrt. In diesem Fall die gesammelten Werke Machiavellis, die noch zu den Lebzeiten des Florentiners auf dem Index landeten.
Usi e abusi, Machiavelli e il nostro tempo. Machiavellis Wirkung in einer römischen Schau, 500 Jahre nach Erscheinen der Schrift Il Principe. Thomas Migge berichtete. Zweimal im Jahr finden die Treffen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung statt, das Frühjahrstreffen meist im Ausland. Dass die ehrenwerte Akademie, die auch den Büchnerpreis vergibt, aber kein Touristikclub ist, sondern sich literatur- und kulturpolitisch stärker einmischen will, sichtbarer sein will, das kommt jetzt im Gespräch mit dem Akademiepräsidenten Heinrich Detering zum Ausdruck, den ich gefragt habe, wie er denn nach Tartu in Estland gekommen ist und was er da macht.
Mit dieser Frage habe ich meine Eröffnungsansprache begonnen und meine Gegenfrage gestellt, warum kommen wir erst jetzt? Die Deutsche Akademie hat sich seit Jahren schon, seit meinem Vorgänger, intensiv um Kontakte zu den Staaten dessen, was wir früher mal den Ostblock nannten, bemüht und um die Begegnung mit den Deutschen und anderen Traditionen, Sprachen, Kulturen in der Ukraine, in Ungarn sehr intensiv und in anderen Ländern, auch in Nordeuropa. Und wir haben gerade in den vergangenen anderthalb Jahren uns darum bemüht, unsere Freunde in Ungarn zu unterstützen, die unter sehr schwierigen Bedingungen leben und arbeiten. Wir haben es im Baltikum, vor allen Dingen in Estland, mit einer Region zu tun, die einerseits eine sehr intensive, sehr ambivalente, tief zerklüftete Geschichte mit Deutschland hat, mit Jahrhunderten deutscher Vorherrschaft, aber auch glanzvoller deutsch-baltischer kultureller Leistungen. Und die andererseits ein Vorbild dafür gibt, wie in der postsowjetischen Zeit unterschiedliche Sprachen und Kulturen miteinander leben können. Die Universitätsstadt Tartu ist seit Jahrhunderten, seit ihrer Gründung durch den schwedischen König und ihrer Neugründung im 19. Jahrhundert, ein intellektuelles Zentrum des Baltikum. Und deshalb war das für uns ein idealer Ort, an den wir eigentlich längst schon hätten reisen müssen.
Jetzt haben Sie mir natürlich den Wind aus den Segeln genommen, weil ich Ihnen vorwerfen wollte, damit ein bisschen Salz in die Suppe unseres Gesprächs kommt, ob Sie zu nordlastig sind. Aber mit Ihren vielen Beispielen des Ostblocks haben Sie eigentlich begründet, dass die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung da sehr paneuropäisch aufgestellt ist. Ein fester Punkt sind Begegnungen der wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur, der Deutschen und auch des Gastlandes. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube und bin ehrlich, mir fällt kein Schriftsteller ein. Wer ist wem begegnet in Tartu?
Darf ich vielleicht einen kleinen Augenblick zu einer Frage ausholen, die Sie gerade so überspielt haben in der Einleitung Ihrer Frage. Wir sind in der Tat sehr intensiv darum bemüht, mit unterschiedlichen Nachbarländern den Kontakt neu aufzunehmen und auch, wo es notwendig scheint, kulturpolitisch zu aktualisieren. Das bringt mit sich die Notwendigkeit, über die beiden großen Tagungen, die uns im Jahr zur Verfügung stehen, hinaus auch Zwischenformen zu finden, beispielsweise eine Tagung außerhalb unseres Tagungsrhythmus, die wir im vergangenen Herbst in Budapest gehabt haben mit führenden Schriftstellern Ungarns und des deutschen Sprachraums. Und wir werden das auch außerhalb des Tagungsrhythmus noch in diesem Herbst fortsetzen, in Bukarest und in Czernowitz. Also man sieht zu eng, wenn man nur auf die großen Tagungen blickt. Das ist wichtig zu erwähnen, finde ich. Hier ging es darum, tatsächlich ein Land kennenzulernen, das von uns sehr viel weiß, in dessen Sprache sehr viele deutsche Werke übersetzt sind, in dem beispielsweise unser Mitglied Daniel Kehlmann feste Schullektüre für Abiturienten geworden ist, von dem wir aber allesamt sehr wenig wissen, dessen Schriftsteller, und zwar gegenwärtige wie literarische Traditionen, wir überhaupt erst kennenlernen mussten und wollten. Wir sind in der Tat solchen Schriftstellern begegnet, deren Namen Ihnen nicht viel sagen werden, aber jetzt unseren Mitgliedern sehr viel mehr sagen. Wir haben mit Jan Kaplinski einen Lyriker gehört, der wiederholt für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden ist. Mit Doris Kadewa, eine Dichterin, die in der Emanzipation Estlands von der sowjetischen Vorherrschaft eine bewundernswerte Rolle gespielt hat, auch im Hinblick auf Bürgerrechtsfragen. Wir haben eine ganze Reihe Vorträge gehört über die Traditionen, die schwierigen Beziehungen zwischen dem, was man so deutsch-baltische Literatur nannte, und den autochthonen estnischen Traditionen. Wir haben zum Schluss noch gehört über russische Dichter, Josef Brodsky zum Beispiel, für die dieses Estland und vor allem diese Universitätsstadt Tartu ein Zufluchtsort gewesen ist vor geistiger Bedrückung in Moskau und dem damaligen Leningrad.
Ich frage in einer Schlussrunde mal den Göttinger Germanisten, also Kurische Nährung und Thomas Mann, und damit spreche ich auch den Thomas Mann-Forscher in Ihnen an. Das ist einem so ein bisschen bekannt. Sie haben gerade gesagt, wir wissen zu wenig über Estland. Gibt es da auch so einen ganz privaten Zugang? Ich habe so den Verdacht, dass Ihre Heimatuniversität Göttingen und Tartu da in einem regen Austausch sind. Ist das richtig?
Tatsächlich besteht im Augenblick zwischen den Universitäten Göttingen und Tartu die meines Wissens einzige, das ist ein offizieller Name, germanistische Institutspartnerschaft in Europa, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst gefördert wird, seit vielen Jahren schon und mit ganz wunderbaren Erfolgen. Deshalb gehörte zu unserem Programm auch eine Diskussion mit estnischen und deutschen Studierenden, die an diesen und übrigens auch anderen deutschen Universitäten diesen Austausch konkret möglich machen und die sehr offenherzig mit uns über ihre Erfahrungen diskutiert haben. Übrigens anschließend darauf verzichtet haben, an unserer weiteren Veranstaltung teilzunehmen, weil sie froh waren, sich wiederzusehen und zusammen feiern wollten. Das gibt einen Eindruck davon, dass wir hier nicht nur von Vergangenheit, von großer und problematischer Vergangenheit gesprochen haben, sondern auch einen Blick in die Zukunft versucht haben.
Sagt Heinrich Detering, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, vom Frühjahrstreffen in Tartu, Estland. Die Eurokrise spaltet Europa. So kann man es fast täglich in den Wirtschaftsteilen meinungsbildender Tageszeitungen lesen. Und Studien belegen die abnehmende Zustimmung. Der europäische Stabilitätsmechanismus überweist jedenfalls zwei Tranchen in Milliardenhöhe, aber der Preis ist hoch. Arbeitslosigkeit, geringe Einkommen, Kaufkraftverlust in Griechenland. Das geht auch an der griechischen Verlagsbranche nicht vorbei. Sie hat die Preise für Bücher senken müssen. Marianthi Milona berichtet nun darüber anlässlich der Buchmesse in Thessaloniki.
Bücher aus England, Frankreich und Deutschland konkurrierten um Aufmerksamkeit mit Literatur aus Russland, Bulgarien und China. Vor allem aber war Bühne für die stark angeschlagene griechische Verlagswelt, die durch die Krise in den vergangenen 3 Jahren enorme Verluste verbuchen musste. Andreas Chrysostomidis ist beim Kastagnotis Verlag, einem der größten griechischen Verlagshäuser, tätig und hat die Konsequenzen der Krise hautnah miterlebt. Wir haben als erstes unsere Preise gesenkt, obwohl ich nicht der Ansicht bin, dass die Bücher in Griechenland teuer sind. Es ist lächerlich zu behaupten, Bücher seien teuer, wenn du in einem Land lebst, wo du für ein Essen mindestens 25 Euro ausgibst. Aber wenn ein Buch 15 oder 17 Euro kostet, wird geklagt. Ein Buch begleitet dich eine Woche, einen Monat, vielleicht sogar ein ganzes Leben. Wie lange dauert dagegen der Genuss eines Souvlaki, frage ich sie. Katerina Karidi, Chefin des angesehenen Verlags Icarus.
Wenn
Wir können kaum etwas Neues herausbringen. Das hat mit den Buchläden zu tun. Viele mussten schließen. Und die übrigen sind beim Einkauf sehr vorsichtig geworden. Vor allen Dingen keine Bücher von weniger bekannten Autoren. Das schränkt uns sehr ein. Was im Augenblick boomt, sind Bücher, die mit einem wissenschaftlichen Ansatz Antworten auf die Krise geben. Viel interessanter wäre es abzuwarten, wie sich die Krise in der Romanwelt literarisch niederschlägt. Die gesellschaftliche und ethische Auslegung der Krise, geschrieben von angesehenen Ökonomen und politischen Analytikern, hat auch immer etwas Masochistisches. Aber wenn ein Schriftsteller in seinem Roman über die Stadt Athen von heute schreibt, dann kann er die geschlossenen Geschäfte, die Arbeitslosigkeit und die Bettler, die immer mehr werden, literarisch nicht ignorieren.
Δηλαδή, αν μιλάς για την Αθήνα του σήμερα, θα είσαι και εκτός πραγματικότητος, αν δεν τα... όλα αυτά.
Ganz anders betrachtet Anastasia Lambria die Neuerscheinungen zum Thema griechische Wirtschaftskrise. Seitdem ihr mittelgroßer Verlag Potamos heute ums Überleben kämpfen muss, hat sie sich bewusst auf interessante Bücher, die die Krise analysieren, konzentriert. Wir haben noch vor dem großen wirtschaftlichen Tiefpunkt das Wörterbuch der Krise von Yannis Varoufakis herausgebracht. Er steht ja seit Jahren mit seinen kontroversen Ansichten im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Das Buch hat sich enorm gut verkauft. Er hat eine Sprache gefunden, um das zu kritisieren, was wir alle seit Jahren auf den Lippen haben und dennoch nicht ändern können. Für Andreas Chrysostomidis vom Verlag Castagnotis ist der größte Albtraum, dass hochwertige Literatur der Krise zum Opfer fällt. Er habe die Situation falsch eingeschätzt, behauptet er mit leicht sarkastischem Unterton. Ich muss gestehen, ich war überrascht. Ich habe immer gedacht, dass der Mensch in Krisenzeiten Besseres und Ernsteres lesen, dass er mehr nachdenken will. Doch es ist ganz anders. Die meisten wollen ein Buch, um zu vergessen, soweit schlechte Bücher überhaupt helfen können, zu vergessen. Letztendlich ist das wohl alles eine Sache des Geschmacks.
Auf dein Thema Gusto.
Kann noch lachen. Die Sparpolitik und der Buchmarkt in Griechenland, Marianthi Milona berichtete. Hier fehlt das Letzte in Kürze, Beatrix Novi hat es.
Beim Filmfestival in Cannes, das gerade läuft und über das ja gerade berichtet wurde, da wurden Filme von Alexei Balabanov gezeigt, allerdings nicht im Wettbewerb. Er taugte generell nicht fürs Offizielle und schon gar nichts wollte er mit dem offiziösen, patriotisch umwölkten Filmwesen seiner russischen Heimat zu tun haben. Aber seine Filme waren Renner der Off-Szene. Zum Beispiel Bruder oder Fracht 200, da ging es um Afghanistan. Oder Der Heizer oder Morphin, Filme, die das Leben von Migranten in Russland schildern. Er konnte nicht mit Geld umgehen, aber kompromisslos wie er war, schaffte er es, seine künstlerischen Vorstellungen umzusetzen, das sagen Weggefährten jetzt von ihm. Alexei Balabanov ist, wie gestern bekannt wurde, 54 Jahre alt, in einem Sanatorium bei St. Petersburg gestorben. 85 Jahre alt wurde Lothar Schmid, geboren 1928 in Radebeul. Das war ein Zeichen. Er war der Sohn des Juristen und Karl-May-Verehrers Eucher Albrecht Schmid, der nach Mays Tod dessen Werk verlegte. Sein Sohn Lothar übernahm den Karl-May-Verlag, der 1960 aus der DDR nach Bamberg übersiedelte. Bis 2007 leitete er ihn. Sein zweites Leben als internationaler Schachgroßmeister konnte er deshalb nur im Amateurstatus verbringen. 11-mal trat er für Deutschland bei Schacholympiaden an. Lothar Schmid ist am Samstag in Bamberg verstorben. Ist es Freiheit? Ist es Liebe? Ist es eine Festung? Was empfinden junge Europäer für Europa? Das wollen die Leute vom Goethe-Institut über eine Online-Umfrage feststellen. Gestern war virtueller Einsendeschluss. Bertolt Franke, Goethe-Institutsleiter in Brüssel, freute sich im Deutschlandradio Kultur über die gute Beteiligung. Die Ergebnisse sollen am 28. Juni vorgestellt werden. Dann wird sich erweisen, wie groß die Kluft zwischen Nord und Süd von jungen Leuten empfunden wird. Eine allgemeine Tendenz ist aus der Umfrage schon abzulesen, sagt Bertolt Franke.
Man kann sagen, dass sich in den ersten Zahlen, die wir sehen, doch eine Großzahl, also weit über 60, 70% sich als Europäer sehen, als überzeugte Europäer, eine große Zahl sogar als Vollblut-Europäer. Eine große Zahl, zum Beispiel 37% sehe ich hier gerade, hat die Zukunft Europas als wirklich sehr gut eingeschätzt. Das ist doch schon mal was, 37, man könnte das auch pessimistischer sehen.
Bertolt Franke vom Goethe-Institut in Brüssel freut sich. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Gleich die Nachrichten, dann die Kollegen der Sendung Informationen am Abend. Und sie berichten unter anderem über Syrien und die Offensive gegen die Rebellenhochburg. Ihnen noch einen guten Abend, wünscht Michael Köhler.